Hallo Thomas.
Hallo lieber Hennes.
Und herzlich willkommen zu Blühende Landschaften, unserem kleinen Ost-West-Dialog heute am wohl heißesten Tag des Jahres.
Ja, vielleicht unser Podcast heißt auch heute Glühende Landschaften, würde ich sagen.
Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Der Kollege David Grashoff hat gerade geschrieben, bei ihm zu Hause unterm Dach ist gerade der Ballrock eingezogen. Und so ungefähr fühlt sich das an. Ich bin auch unterm Dach und
es ist unterm Dach.
Aber es ist ein schöner Monat. Ja. Man soll sich ja nicht darüber beklagen. Wir Deutschen sind ja unheimlich gut im Motzen. Entweder ist es zu kalt, zu nass oder zu heiß. Und aber heute am 8. August. Ja. 2020. Ja. Ist ein ganz besonderer Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Oh, David Bowie?
Nein. David Bowie ist am
Freddie Mercury auch nicht?
Es ist der wunderbare Ralf König. Er wird heute 60 Jahre alt.
Ah.
Unfassbar, oder?
Ralf König. Der König mit dem bewegten Mann und der die ganze Comics gemacht hat.
Mit dem bewegten Mann, mit den Knollennasen, mit dem Pimmel.
Ja, sehr Homo, lustig.
Schwul, Comic, ja. Großartiger. Und ich habe ihn vor 30 Jahren mal getroffen. Da hat er mir auch was gezeichnet. Das war noch an der Uni in Bochum. Und neben ihm war ein junger Kollege von ihm, mit dem ich mich auch unterhalten habe, der mir auch was gezeichnet hat. Und ich habe ihm so meine eigenen Zeichnungen gezeigt. Und der junge Kollege sagte, willst du Comiczeichner werden? Habe ich gesagt, so, ja, vielleicht, sagte er so, mach das nicht, das bringt nicht viel Geld. Und der Mann hieß Walter Mörs.
Nein!
Und von dem hat man danach leider nicht so richtig mehr viel gehört.
Also Walter Mörs ist ja, ich glaube, da brauchen wir beide nicht viel drüber zu sagen, ich glaube, einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller und Comiczeichner, oder?
Definitiv.
Also Walter Mörs. Aber heute wollen wir natürlich einen Gruß schicken nach Köln. Er wohnt ja in Köln, Ralf König, oder?
Ralf Köln ist Ralf König, ich sag schon Ralf Köln. Ralf König ist Köln.
Er ist Köln. So. Also herzliche Grüße nach Köln.
Also nachträglich, der Podcast wird natürlich erst ein paar Tage später ausgestaltet.
Ist ja ganz klar. Ich will noch auf eine Sache, bevor wir in Medias Res gehen, würde ich gerne natürlich noch mal über die letzte Woche reden. Und wir hatten es ja beim letzten Mal schon angeteasert und angetriggert mit dieser Demo.
Ja, die da verlaufen ist bei euch. Diese es ist nicht die Anti-Corona-Demo, es ist die, wie nennt man das? Das ist die Corona, die Demo der Leute, die nicht glauben, dass es Corona gibt.
Genau, ich glaube, also das ist
gegen
sehr...
sie sind gegen die Corona-Maßnahmen. Sie sind, ja, ich glaube, jeder vernünftige Mensch ist gegen Corona. Das setzt sich mal voraus. aber man muss einfach auch mal so Basics in so verrückten Zeiten wie diesen einfach mal sagen. Ja. Dass wir das alle nicht toll finden, ist klar. Und wie viel waren es denn jetzt? Du hast gezählt. Du standst am Straßenrand und hast.
Ich bin ja mitmarschiert. Ich war ja der Hauptredner.
Du warst der Hauptredner. Du warst der Avocadolf auf der Bühne und du hast so einen Ticker gehabt, wo du die Leute gezählt hast.
Genau, da gibt es ja so Veranstalter, die stehen dann immer so am Tor und machen.
Ja, und dazu sage ich dir gleich auch noch was.
Warum nein, also es sollen...
Waren es jetzt 17.000 oder waren es jetzt 3 Millionen? Wie viel waren es jetzt?
Es sollen tatsächlich 17.000 gewesen sein und die Lügenpresse behauptet ja, es wären 17.000 gewesen und die wahrheitsliebenden Menschen, die mitmarschiert sind, sagen, wir waren 3,5 Millionen. Ich glaube, es waren wirklich 17.000. Es ist trotzdem, das waren trotzdem sehr, sehr viele Menschen.
Ja.
Ich muss aber trotzdem leider den Leuten, die das jetzt hören und die große Fans sind und die extra aus Trier angereist sind, um da in Berlin mitzumarschieren, muss sagen, wir sind trotzdem mehr. Und gerade wenn ich daran denke, an die Wir sind mehr Demonstration voriges Jahr, wir waren wirklich, ich glaube, wir waren 100.000 oder so. Also wir waren wirklich viel, viel mehr. Und ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, du hast ja wahrscheinlich auch diese ganzen Berichte gesehen von Dunja Hayali und so. Und ich habe mir da so
ihre Reportage abbrechen musste.
Die ihre Reportage abbrechen musste. Und es gab ja Leute, die wie in Trance sich reingesteigert haben und gebrüllt und geschrien haben und mit einer Aggressivität. Ich glaube, man wird da eben auch, das ist so wie bei Love Parade, du wirst dann in so einen Spirit mit reingezogen und auf einmal sagst du dumme Sachen. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube tatsächlich, dass wir in einem Ausnahmezustand uns befinden, auch wenn sich das vielleicht nicht so richtig wie ein Ausnahmezustand anfühlt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mir geht das wirklich extrem auf den Sack, diese Zeit und auch diese Ungewissheit. Es wäre schön, wenn jemand sagen, pass auf, also bis zum 1. Oktober und dann ist alles wieder Töfte. Ist aber leider nicht so.
Wird nicht passieren.
Donald Trump
hat ja gesagt, zu Ostern sind die Schulen wieder auf. Genau wie der Bürgermeister bei der Weiße Hai gesagt hat, zu Ostern sind die Strände wieder auf.
Das war eine sehr schöne Wortwahl. Sehr schön. Nein, aber weißt du, was ich glaube, ist einfach, die Leute werden zu Recht, und ich kann das verstehen, werden zu Recht immer dünnhäutiger. Und sie wollen Antworten und sie wollen auch unbedingt Lösungen haben. Und ich glaube tatsächlich, und das ist eben mein Ansatz, ich glaube wirklich, dass 5 oder 10% der Leute, die dabei waren, die da mitmarschiert sind, wenn es auch nur 1000 waren, die mitmarschiert sind aus Ratlosigkeit, weil sie Fragen haben, weil sie Antworten haben wollen. Und ich möchte einfach diesen Menschen zurufen, überlegt euch das nächste Mal, wenn ihr mitlauft, und achtet darauf, wer das organisiert. In dem Fall waren das Nazis und das waren rechte Verschwörungstheoretiker. Ja. Und wenn solche Leute sowas organisieren, dann darf man da nicht mitlaufen.
Da läuft man nicht mit. Ich glaube, darüber sind wir uns im Klaren, was jetzt natürlich jetzt die Frage sein wird, inwieweit diese Zusammenkunft vieler Menschen, egal wie viele es jetzt waren, dazu führt, dass sich der Virus auch in ganz Deutschland bis nach Trier und bis nach was ich vorhin ausbreitet, wenn die Leute da ohne Masken rumgelaufen sind. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum sowas überhaupt genehmigt worden ist, wo eine große Strenge im Moment immer noch angebracht ist und wo man auch sagt, okay, man spielt mit jetzt dabei und man hält sich an die Regeln und dann passiert sowas. Und ich sage, warum mache ich jetzt überhaupt mit? Ja. Das ist was ich nicht verstehe zum Beispiel.
Ne? Naja, was ich vielleicht vermute ist, das hat ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Und ich glaube ganz einfach, dass Angela Merkel und ihr gesamtes Team und alle wichtigen Politiker und auch die Polizei und Innenminister, dass die einfach überlegen, und dass sie einfach zusammensitzen und sagen, es ist eine angespannte Situation. Und wir als Politiker und als Staatsorgane, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass die Leute einigermaßen ruhig bleiben, weil der Druck wird ja immer größer von Woche zu Woche, beziehungsweise von Monat zu Monat.
Es gibt kein Ventil in diesem
Jahr.
Es gibt keine Festivals.
Und ich frage mich ernsthaft, ob, sag jetzt mal, die Staatsgewalt, wenn sie wirklich mit Gewalt und auch eben wirklich mit ihrer Gewalt durchgreifen würde und wenn sie wirklich ganz rigide wäre, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnstiftend wäre oder ob das Ding nach hinten losgehen würde. Es ist einfach so kompliziert und so schwierig, dass ich bin der Meinung, ich habe gesagt, lasst sie bitte demonstrieren. Es waren ja nur 17.000. Ja. Und es ist genauso mit der AfD. Ich finde die AfD wirklich zum Kotzen. Aber bitte die AfD nicht verbieten. Bitte nicht.
Ich will wissen, ich will auch wissen, wo die Leute sind, die sowas sagen. Ja. Ich will wissen, wer die Leute sind und wo die sitzen und so weiter. Ich habe auch gesagt, ich bin froh, dass die AfD im Bundestag ist, weil da weiß man wenigstens, wo sie sind.
Ja, natürlich.
Und dann sieht man, wie sie sich benehmen und wie unkonstruktiv und nicht logisch da vorgegangen.
Naja, sie demontieren sich ja selber.
Das siehst du jetzt auch bei den Demonstrationen, wo du sagst, ihr labert totalen Blödsinn. Es gibt keinen Konsens, ihr redet euch um Kopf und Kragen, ohne zu wissen, um was es eigentlich geht. Die Wissenschaftler sagen, wir wissen noch nicht genau, um was es geht. Die sagen es dann aber auch. Also ich vertraue Leuten, die sagen, du, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Anstatt den Leuten zu glauben, die wissen, was Phase ist. Deswegen ist ja Religion irgendwann entstanden, weil es eine einfache Antwort auf sehr komplizierte Fragen ist.
Genau,
wo kommen wir her und wo gehen wir hin?
Ja.
Und jeder, der behauptet, er wüsste, wo man herkommt und wo man hingeht, ich meine, wo man herkommt, weiß man mittlerweile, aber wo man hingeht, ist noch die große Frage. Jeder, der behauptet, er wüsste, was Phase ist, der lügt. Dem glaube ich nicht.
Ja.
Dem bin ich sehr, sehr kritisch gegenübergestellt. Wir könnten jetzt auch über eine Kollegin sprechen, über die Lisa Eckert, die gerade eine Entladung bekommen hat aus Hamburg. Da würde ich aber gerne ein bisschen noch mit warten, bis sich da ein bisschen die Wogen geglättet sind. Im Moment überschlägt sich das Internet, auch die Kollegen von uns. Jeder hat irgendwie eine Meinung und jeder muss irgendwie was kundtun. Und sie selber hat noch gar nichts gesagt. Und ich denke, bevor sowas ist, es handelt sich jetzt nicht um Auftrittsverbot. Man kann das auch kontrovers diskutieren, aber über sowas würde ich gerne demnächst mal reden, aber nicht jetzt. Was ich mich frage bei den Bildern in Berlin, bei der Demonstration, wo sind eigentlich die Leute, wieso demonstrieren nicht die Leute, denen es wirklich an die Existenz geht, nämlich wir, die Künstler und die Veranstalter und die Events. Es gibt, glaube ich, vom Estrell etwas Organisiertes in Berlin, habe ich irgendwo gesehen, wo es dann auch einen fiesen, bösen Taz-Artikel gab, von wegen, man braucht Kultur ja eigentlich auch gar nicht.
Stimmt.
Was natürlich auch wieder komplett kontraproduktiv ist natürlich. Warum sind wir nicht auf die Straße gegangen oder warum gehen wir nicht auf die Straße? Ganz einfach, weil viele Künstler, ich sage jetzt nicht alle, aber viele Künstler sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Sie wissen ganz genau, das, was sie machen, das hören viele und das finden viele auch gut, egal was man sagt. Und wir bangen natürlich auch um unsere Existenz. Und es ist klar geworden, wenn wir nicht mit am Strang ziehen und die Regeln jetzt im Moment einhalten, die Hygieneregeln und die Abstandsregeln, dann haben wir in den nächsten Jahren nichts zu tun. Und ja. Lern mal mit 53 Jahren nochmal einen neuen Job. Das ist nicht so einfach.
Nee, ne? Nee.
Ich habe gestern gespielt vor 40 Leuten in Herten, in einer wunderbaren Location, in einer Kaue. Das Ruhrgebiet ist natürlich voller alter Bergwerke es gibt die Kau in Gelsenkirchen, es gibt die Zeche Karl in Essen, du weißt das ja selber.
Ja.
Und ich habe jetzt gestern in Herten gespielt und das war auch ganz, ganz wunderbar. Ihr könnt die Fotos mal gucken bei mir bei Instagram. Das ist so ein richtiges.
Habe ich gesehen,
Kau.
Das ist sehr schön.
Und da waren 40 Leute, 40 oder 50 Leute, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und
ach,
es
schön.
Geht. Es
ja.
geht. Bleiben wir im Ruhrgebiet und kommen wir mal. Wir haben gerade über Ralf König gesprochen, 60. Geburtstag, Happy Birthday nochmal.
Ja, großartig, ja. Großartig.
Diesen Monat, am 30. August, wird ein anderer Künstler 65 Jahre alt. Und es ist ein Künstler, den wir beide sehr, sehr lieben.
Mhm.
Man kann es nicht anders sagen, wir lieben ihn.
Ja, na sicher.
Und da wir ja ein Ost-West-Dialog sind, fiel mir auf, es ist wirklich ein gesamtdeutscher Künstler. Denn er tauchte genau zur richtigen Zeit bundesweit auf, und zwar im Jahr 1990. Da wurde er quasi so den Leuten so quasi bewusst, uns im Ruhrgebiet natürlich ein paar Jahre früher. Aber wir reden heute über
Helge Schneider.
Ja, ich wollte dir die Pause lassen, weil sonst heißt es wieder, der Bender labert zu viel. Aber es war so ein bisschen so. Wir reden über Helge Schneider.
Ja.
Und wenn Thomas Nicolai und Hennes Bender über Helge Schneider reden, dann leert sich der Raum ganz oft, weil dann gehen die beiden ab wie Schmidts Katze, dann geht es nur noch im Helge Schneider.
Man kann dann gar nicht mehr anders reden.
Man kann ja gar nicht mehr anders. So. Ja. Und dann Leute verlassen den Raum. Lass uns mal kurz sagen, Helge ist jemand, der polarisiert. Ich kenne Leute, die mögen Helge so wie wir, die lieben ihn abgöttisch. Und es gibt Leute, die können damit überhaupt gar nichts anfangen, die sagen so, nein, das will ich nicht. Lass mich mal drauf kommen, auf seiner ersten LP, auf seiner ersten CD, New York I'm Coming, die live, eine Live-Platte, die er aufgenommen hat mit einem Diktiergerät auf dem Klavier in Berlin im Zelt 1990. Ist, glaube ich, der zweite Song oder so, ist Ich will frei sein, den er anmoderiert mit den Worten.
Ich will frei sein.
Ja, genau, pass auf.
Ist das nicht auch mit dem Intro? Dieses berühmte?
Er sagt 1990 in Berlin, wir alle wissen, dass in Berlin eine Mauer gebaut werden soll. Und das hat natürlich die Leute komplett umgehauen. Und später hat er dann noch gesagt, und das ist jetzt der Punkt, und deswegen ist Helge Schneider für mich der deutsch-deutsche Künstler. Und ich finde das nicht gut, ich prangere das an.
Und das Lied Ich will frei sein fängt an. Darben, darb. Ich will frei sein.
Mir geht's, aber du bist schon wieder einen Schritt weiter.
Ja, genau.
Ich bin immer noch beim Intro, ich bin immer noch bei der Ansage.
Okay, ich halte mich zurück.
Ja, pass auf, ich will ja auf was hinaus. Ich will dich ja gar nicht hier mundtot machen, aber es geht ja was hinaus. Wir alle wissen, dass in Berlin eine Mauer gebaut werden soll und das prangere ich an, das finde ich nicht gut. Das teilt dieses Land in zwei Teile, nämlich in dick und doof. Und das hat mich... Du lachst, weil der Gag so gut ist,
aber
es steckt natürlich auch unheimlich viel Weisheit dahinter.
Aber ich glaube nicht, dass Helge Schneider diesen Weisen, der Weise aus dem Morgenland ist. Ich glaube, dem geht es wirklich nur um Quatsch und um Witze, oder? Also
ja,
nicht
aber,
immer,
weißt du,
aber.
Natürlich sind nicht alle Wessis dick und alle Ossis sind doof, aber der Punkt ist doch wohl sowas von auf den Punkt gebracht.
Ja.
Und das macht er dann so nebenbei. Ja, das macht er dann so in diesem Quatsch. Wann bist du denn auf Helge aufmerksam geworden? Wann war das denn bei dir?
Das war auch im Jahre 1990. Da war ein großer Artikel in der City, einem Stadtmagazin, welches leider auch was es nicht mehr gibt. Und da war das Cover von dieser CD, nämlich die singende Herrentorte aus dem Ruhrgebiet.
Von dieser Zeitschrift, meinst du?
Und da war das auf dem Cover vorne drauf.
Ja.
Und mit diesen Schlaghosen und mit dieser blöden Perücke und mit dieser Grimasse.
Mit den Hosen.
Ja, mit den Hosen. Wo ich dachte, oh Gott, ist das schlimm. Und der Artikel konnte sich gar nicht mehr beruhigen und so. Und er spielte parallel zwei oder drei Wochen am Stück, was ja auch noch, was ist da, was in den 90er Jahren völlig normal war, dass
Künstler
eine Woche irgendwo gespielt haben, da spielte er im BKA-Zelt direkt neben der Philharmonie.
Und da ist das aufgenommen worden. Da ist diese Platte aufgenommen
worden. Und da bin ich hingegangen und da war dann eben, das war diese berühmte Trio-Besetzung mit Buddy Cassino und Peter Thoms. Und mit der Strafmaske. Und
Hardcore.
Dann, ja, Hardcore. Und seine kleine Band,
Hardcore. Hieß Hardcore. Meine kleine Band Hardcore.
Meine kleine Band Hardcore und Peter Thoms. Du musst ja die Strafmaske aufsetzen. Und er musste dann
der die Strafmaske. 100.000 Jahre alte Peter Thoms.
Und er spielte dann, machte dann diese Nummer mit dem Affen, der Trompete spielt.
Ja, ja,
der, und der mit der. Der Affe, der dann, der genau, ja. Und der dann die Trompete poppt.
Ja.
Und ich saß da und ich hatte von ihm weder was gehört noch gesehen. Ja. Und meine Augen und auch meine Sinne glaubten nicht, was ich da sah.
Ja. Ja.
Aber ich habe mich dann diesem Irrsinn ergeben und am Ende tat mir alles weh.
Alles mir auch, ja.
Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und aber wir gehen ja chronologisch vor, du und ich, deswegen mach du mal weiter. Was nein, ist dein was allererstes sagst, Live-Erlebnis mit Helge?
Nein, was du sagst, dir tat alles weh, also die richtig geilen Auftritte von Helge, die in dieser Zeit passiert sind, so Anfang der 90er, bevor Katzeklo kam, bevor er in irgendwelchen komischen Stadthallen spielen musste, was eine schwierige Zeit war, das waren körperliche Erlebnisse. Ich kann mich an einen Abend im Bahnhof Langendreher in Bochum erinnern, da musste man mich stützen beim Rausgehen, weil mir tat wirklich alles weh, nicht nur die Gesichtsmuskeln, auch körperlich. Ich war am Ende, der Mann hat mich fertig gemacht. Ich glaube, mein erster Auftritt war von Helge, den ich gesehen habe, war 1988, 89 bei einem Open Air in Bochum, bei Bochum Total. Da war er noch so als die singende Herrentorte, das war noch der Claim.
Genau, aber das war noch ein paar Jahre. Das bis Anfang der 90er nannte er sich die singende Herrentorte.
Genau. Und das war dann so eine Art, man hat gesagt, das ist jetzt so eine Art Schlagerparodie. So, ja. Der macht so Schlagerleute nach. Aber man merkte, da ist was, wir sind da hingegangen, weil immer wenn er spielte, sind wir hingegangen, weil wir wussten, es passiert irgendwas, wo man jetzt nicht mit rechnet. Und da hat er wirklich gespielt, dann habe ich ihn wirklich in einer kleinen Kneipe gesehen, dann habe ich ihn in der Zeche Bochum gesehen, in der Kneipe, also in wirklich Mini-Locations. Und ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit Helge Schneider mal beschäftigen will, und es noch nicht kennt, es gibt ein DVD-Box-Set mit 11 DVDs, glaube ich,
sind die ich natürlich habe. Logischerweise.
Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es ist grün, es ist bei Turbine erschienen.
Ja, es ist grün und groß und
es hängt damit zusammen, dass der liebe Phil Friedrichs von Turbine früher der Chef vom Helge Schneider Fanclub war, von Schachtelheim. Und Phil hat die Auftritte aufgenommen auf Kassette.
Ja.
Und hat die VHS. Pass auf, erst auf Kassette, wirklich auf Ton, auf Tonkassette.
So.
Richtig auf Kassette.
Ja.
Und Helge hat irgendwann mal ihn gesehen in der ersten Reihe und hat gesagt, übrigens, den Auftritt kann man hier, der nimmt das auf, das kann man nachher bei ihm kaufen. Er hat es auch Spaß gesagt, was aber zu der Idee führte, dass Phil gesagt hat, okay, ich verkaufe das wirklich, ich biete das an auf Kassette und daraus ist Turbine entstanden, die Plattenfirma und die Blu-ray-Firma und so weiter und floriert auch Gott sei Dank immer noch.
Ja.
Phil war einer der größten Helge-Fans und ist es immer noch und dadurch hat Phil einfach auch Zugriff gehabt, weil er auch mit Helge gut befreundet ist, auf die ganzen alten Videoaufnahmen und du hast wirklich in dieser DVD-Box chronologische Aufnahmen, wirklich Bootleg-Aufnahmen, also so von der Seite gefilmt.
Es gibt auch so Bewerbungsvideos, sind auch noch drauf.
Ist auch noch drauf,
das ist immer so
Bonusmaterial. Man
ist unfassbar.
Hat wirklich das Gefühl, man sitzt in so einem kleinen, hier im Ateliertheater gibt es einen Auftritt, man sieht wirklich die Anfänge und man sieht, was Helge eigentlich, wo der eigentlich herkommt und was das eigentlich ist.
Genau.
Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich zuzulegen. Das kostet eine kleine Marke, ich glaube, es kostet um die 80, 90 Euro oder was. Es ist aber wirklich jeden Cent wert.
Ja.
Das ist für jeden Comedy-affinen Menschen ein absolutes Must.
Das ist ein absolutes Must. Und was ich wirklich besonders beeindruckend fand ist die allererste Aufnahme 1988 aus dem Bahnhof Langendreher.
Ja.
Da gibt es einen jungen Mann, der eine Anmoderation macht. Der MC sozusagen, das ist Christoph Schlingensief, der sagt ihn an, sagen Sie, begrüßen Sie nun. So, und dann rennt der weg und dann rennt er zu seiner Kamera.
Ja,
um das dann aufzunehmen. Und in der Band sitzt die großartige Susanne Betancourt, die Popette.
Genau, ja. Das war noch die Muttertag 5, glaube ich.
Muttertag 5, genau.
Muttertag 5,
ja. Und Er macht relativ, also wenn ich jetzt bösartig wäre, wenn ich ihn hassen würde, würde ich sagen, er macht genau die gleiche Scheiße, wie er auch heute macht. Aber man muss wirklich sagen, also er macht im Großen und Ganzen wirklich genau das Gleiche. So, aber du merkst einfach, wie er das verfeinert hat, musikalisch, vom Gag, vom Timing her. Du merkst einfach, bei dieser Aufnahme von 1988, die Leute beömmeln sich und ich habe den Eindruck, dass Helge auch ganz oft so ein bisschen ratlos ist und sagt, was mache ich denn jetzt? So,
und das war die, und ganz ehrlich, das war die beste Zeit. Du saßt da und hast gelacht und du weißt eigentlich nicht warum. Du weißt eigentlich nicht, du bist total überrascht worden, du gehst jetzt nicht irgendwo hin, wo dir einer Witze erzählt, wo du weißt, jetzt kommt die Pointe, jetzt kommt das und das und wir als Berufskomiker, wir haben natürlich so ein bisschen so ein Gehör und so ein Gespür dafür, jetzt kommt er dahin und so weiter, aber ich finde ja immer die schönste Momente im Programm oder an so einem Abend sind die Stellen, wo du lachst und du rechnest überhaupt gar nicht damit. Ja. Und das sind auch immer die besten Sachen bei Helge. Ich habe ihn dieses Jahr gesehen im Februar in der Grugerhalle, was okay war, was ein Dings war. Ich habe ja sehr viele Auftritte von Helge gesehen, bin ja auch schon auch mal mit ihm aufgetreten selber auch.
Du bist der Helgianer sozusagen, könnte man
sagen. Ich bin Helgianer, du ja auch.
Ja, ich auch.
Und als ich mit ihm aufgetreten bin, hatte ich ja auch eine Garderobe mit ihm.
Oh.
Und ich sage, Helge, du, das tut mir jetzt leid, mir ist das ein bisschen unangenehm, dass wir jetzt so hier so zusammen, ich so als Fan und du so, und er so, brauchst du keine Angst haben, ich pack dir nicht an den Sack. Und das ist, Helge ist einer, der nicht liefert. Also er ist nicht einer, der auf Kommando lustig ist.
Ja.
Da weigert er sich. Und das war diese Phase, als dann Katzeklo rauskam, als der Film rauskam, Texas, als er dann sehr, sehr viel im Fernsehen war, dass er dann in Stadthallen spielen musste. Ich kann mich erinnern hier an die Ruhrlandhalle in Bochum, eine holzvertäfelte Halle, die jetzt abgerissen worden ist. Das passte nicht mehr. Das Publikum und er, die passten nicht mehr zusammen. Die Leute erwarteten was, was er nicht liefern konnte.
Ja.
Ich war vor 3 Jahren, war ich noch mal im Ruhrkongress, da hat er gespielt. Es war eigentlich ein gutes Konzert. Es war nicht so besonders witzig, aber es war musikalisch sehr gut. Und neben mir saß ein Typ, der hat die ganze Zeit gefilmt, hochkant mit seinem Handy.
Ja.
Und immer nur so Ausschnitte, also nicht ein Stück, sondern immer nur so Bits. Und irgendwann mal sagte er zu mir, jetzt hören Sie mal so auf so laut zu lachen hier. Ich habe das alles hier auf Band. Und wo ich dachte so, das ist genau das Gegenteil von dem, was Phil gemacht hat damals, weißt du? Ja, weil jemand sagt mir, ich soll bei Helge Schneider nicht so laut lachen. Das ist erst schon mal total aberwitzig im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und zweitens ist einfach so ich nehme mal ein Stückchen auf und mal gucken, ob das lustig ist. Das Tolle ist bei dieser DVD-Box, dass die meisten Sachen wirklich komplett sind.
Ja.
Und wer jemals bei einem Helge Schneider-Abend war, es gibt wirklich eine unsichtbare Dramaturgie, es entwickelt sich, es kann auch nach hinten raus hin total kippen, das habe ich auch oft erlebt, dass der dann einfach keinen Bock mehr hatte und dann Strafjazz gespielt hat.
Und da habe ich auch eine schöne Geschichte dazu.
Jazz gespielt hat, weil die Leute ihm zu sehr reingerufen haben und so. Das ist alles passiert. Er ist einfach so eine Art, es ist Jazz, was er macht, du kennst dich ja mit Jazz besser aus als ich. Es ist schon so ein bisschen Miles Davis-mäßig.
Er ist sozusagen, um mal jetzt ein bisschen wahnsinnig zu werden, er ist der Miles Davis der Comedy sozusagen.
Warum größenwahnsinnig? Warum würdest du, weil Miles Davis ein größerer Musiker
weil
Helge? Das wage ich jetzt mal ein bisschen zu bezweifeln. Also wer Helge musikalisch kennt, der weiß, dass der einiges drauf hat. Und seine Miles Davis-Parodie ist großartig. Aber Miles Davis natürlich ganz klar.
Ja, nein, aber was? Mein Erlebnis war, unter anderem, also ich habe viele schöne Erlebnisse, aber zum Beispiel ein Erlebnis, was mich wirklich umgehauen hat, weil das sich so verselbstständigt hat. Also das Ding ist einfach, der Helge war, bevor Katzeklo durch die Decke ging, hatte er dann diese Platte mit Ladi Ladi Ho und Mädchen freu dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht. Ladi Ladi Ho.
Ladi Ladi Ho.
Ladi Ladi Ho. Ladi Ladi Ho.
Hör auf, es geht schon wieder los.
Ja, ja.
Wir kommen aus der Helgeschleife nicht
raus. Ladi 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 Ho. Sehr, sehr lustig.
Ach ja, ja, Futterschule.
Futterschule.
Futterschule. Was denn hier?
Wer sitzt denn hier? Erwin.
Bleib da hier.
Bleib da hier, Erwin.
Hallo.
Wir sind sozusagen die spätere Generation, die Generation vor uns, die haben Loriot zitiert und wir zitieren eben Helge. Naja, jedenfalls, und da war er schon so ein, ich will nicht sagen Independent, aber da war so ein Geheimstar sozusagen. Man kannte ihn, man liebte ihn, aber er war noch kein Popstar. Und mit Katzenklo...
Er war nicht Mainstream.
Und auf einmal war er ein Popstar und ich war dann bei dieser Tour, bei der Katzenklo-Tour, beziehungsweise es gibt ja Reis, Baby, es gibt Reis... Zeig mal deine Hände, die sind kleiner wie meine.
Damit kommst du besser in die Ecke. Übrigens sagt er das immer, er sagt das immer falsch. Zeig mal deine Hände, die sind kleiner wie meine.
Ja.
Er macht das mit dem Wie immer falsch und ich glaube, dass es totale Absicht ist, um Leute zu ärgern. Ja. So Grammatik-Nazis zu ärgern. Genau. Ich sag das auch immer gerne so.
Und jedenfalls, er kam, das war in der UDK, da passen 1100 Leute rein, glaube ich.
Ja.
Und er kam auf die Bühne und ich hatte den Eindruck, das sind die Beatles, die da gerade auftreten. Die Leute schrien wie am Spieß und konnten sie, also, und dann machte er wirklich, wie du so schön sagst, erstmal eine Viertelstunde Strafjazz.
Genau, um die Leute erstmal runterzubringen.
Und das hat wirklich geholfen. Das war wirklich wie bei hysterischen kleinen Kindern, wo man sagt, so, jetzt setzen wir uns erstmal hin und jetzt gucken wir erstmal und jetzt streiche ich dich mal aus.
Ja. Ich habe festgestellt, dass Helge wirklich auch gelernt hat, mit dem Publikum umzugehen. Es gab, wie gesagt, Auftritte, wo er keinen Bock mehr hatte und jetzt mittlerweile gibt es Auftritte, wo, wenn man das hört, wie charmant er mit so Zwischenrufern auch umgeht, oder er hat zum Beispiel dieses, es gibt ein Konzert in Würselen, wo ein Kind nach vorne kommt, ein Schild hochhält und er sagt, ein Schild, da steht drauf, Helge S., das heißt wohl Schneider. Das hast du sehr schön gemacht, dafür bekommst du eine 5+. Und sowas, weißt du?
Ja, herrlich.
Sowas. Und es gab auch wirklich Auftritte, es gab einen Auftritt hier in Bochum, in der Freilichtbühne Wattenscheid.
Ja.
Und es war wahnsinnig heiß irgendwie. Da war Wattenscheid noch in der Bundesliga. Kurz vorher, am gleichen Tag, war noch ein Bundesligaspiel in Wattenscheid. Es war wahnsinnig heiß. Es war so heiß wie heute. Die Leute haben Bier getrunken. Ich weiß nicht, ich war nach 2 Bier total besoffen. Und das war die diese Comeback-Tour mit der Big Band, also da war eine etwas größere Band, so hier, es rappelt im Karton.
Ja.
So, und da, es war einfach, die Stimmung war so aufgeheizt und mehrere Leute schrien immer wieder rein, Helge, Helge, und dann hat er irgendwann keinen Bock mehr gehabt und hat Strafjazz gespielt.
Ja.
Und ich sag mal so, nach einer Stunde war der Auftritt vorbei.
Ja.
Dann ging der von der Bühne und kam nicht wieder.
Ja.
Und dann sind die Leute aufgestanden und weggegangen.
Ja.
Und das war ganz seltsam, weil natürlich alle auch, was heißt unzufrieden, es waren alle so ein bisschen wie betäubt.
Ja.
Es war einfach nicht gut, es war zu heiß, die Leute waren zu besoffen und es passte nicht. Ich glaube, er hat dann 2 Jahre nicht in Bochum gespielt und es dauerte halt wieder. Dann gab es noch die Episode mit den Firefuckers.
Ja.
Mit seiner Rockband, die ich 2-mal gesehen habe, wo ich ihn auch interviewt habe. Das hat er ja auch nach einem halben Jahr abgebrochen.
Ja.
Weil er gesagt hat, er kann nicht mehr, er hat Ohrenschmerzen. weil er einfach gemerkt, es funktioniert nicht.
Ja, ja.
Es funktioniert,
ich habe mit Helge, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich habe ihn sicher 10-mal gesehen, mindestens. Mhm. Und da war dann eben auch mal ein Abend dabei, so wie du es eben vorhin beschrieben hast. Das war im Admiralspalast, da passen ja auch sehr, sehr viele Leute rein in Berlin.
Mhm.
Und er hatte keine Lust und die Stimmung war auch irgendwie so ein bisschen, ging so aus dem Ruder und dann hat er ein bisschen Musik gemacht, hat ein bisschen was erzählt und so. Also er hat sich dann, was ich dann irgendwie ganz schön finde, weil das ist ja so das Ding, du hast ja dann Erwartungen als Entertainer, ne? Ob du nun Musiker bist oder ob du Komiker bist, die Leute haben Erwartungen, ne? Du musst.
Beide, sowohl das Publikum als auch.
Ja, ja, genau. Also er muss Satisfaction spielen, so, ne? Also er muss jetzt den Meisenmann spielen oder so. Er muss Katzenklo spielen und so. Und er hat da, glaube ich, wie du das eben auch ganz gut gesagt hast, er hat da jetzt einen guten Weg gefunden, einfach da zu sagen, okay, das ist jetzt eben so, da bleibe ich jetzt mal ganz bei mir. Und wenn das eben jetzt nicht so ist, und vielleicht ist es auch manchmal bei ihm Tagesform abhängig, aber ich wollte eine kleine Anekdote erzählen, nämlich, dass Helge in gewisser Weise daran, in Anführungsstriche, schuld ist, dass ich Berufskomiker geworden bin.
Okay.
Und zwar hatte ich 1993 einen Auftritt. Ich nannte mich damals noch der blonde Emil.
Ja, so habe ich dich ja auch kennengelernt.
Genau, und da war ich noch mit einem Jazz-Gitarristen unterwegs, mit Gerd Miegel. Und da muss ich auch noch mal kurz drauf eingehen, aber egal, ich erzähle erstmal die eine Geschichte.
Auf Jazz gehen wir die Tage mal ein.
Müssen wir auch noch mal über Jazz, Thema. Müssen wir auch noch mal reden.
Eigenes Thema.
Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, und da eine ehemalige Schauspielkommilitonin, die war Mitglied vom Thalia Theater in Hamburg. Und die haben die neue Spielzeit eröffnet mit einem großen Sommerfest. Und das Sommerfest bestand auch waren ganz viele Live-Veranstaltungen dabei. Mhm. Und eben, da waren auch ganz viele Komiker da. Da war Nickel Odeon dabei, da waren die Geschwister Pfister dabei, Helge Schneider war dabei und der blonde Emil, also meine Wenigkeit. Und wie der Teufel es will, ich war direkt vor ihm dran.
Oh.
Und also er spielte im großen Haus, ich spielte im Foyer, aber das war alles so getimed sozusagen. Und ich hatte damals ein Programm aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass du dich das getraut hast, Nikolai, mit solchem Zeug. Das waren eben, das war so Holländer, Friedrich Holländer und das war Christian Morgenstern und Ringelnatz. Solche,
also ich dachte, so Holländer, so Hermann van Veen, so. So
sowas in...
Genau. Mit seinem Thomas Nikolai mit seinem Holländer-Programm und kommst du raus. Ja, schönen guten Abend hier.
Guten Abend, willkommen hier.
Hallo, da ist mein Holländer-Programm hier. Jetzt hier kommt sie hier.
Lass dich überraschen. Naja, jedenfalls bin ich dann, habe ich dieses Programm gemacht und ich dachte mir so, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das funktionierte tierisch und dann gab es sogar noch, ein, zwei Tage später gab es dann eine Kritik über diesen Abend. Und da wurde ich besonders herausgelobt. Und wie gesagt, okay. ich saß dann auch mit Helge Schneider, den ich ja ein, zwei Jahre vorher im Zelt da, im BKA-Zelt in Berlin gesehen habe. Und ich dann so, wir haben dann kurz ein bisschen geplaudert. Und er so, ja, mal schon nach der Show, ob wir uns dann noch mal sehen. Ich habe keinen Bock. Was ist los, Peter? Was ist denn los hier? So, Buddy. Und und ich war wirklich wie beseelt und dann kam ich wieder nach Hause und dann dachte ich mir, okay, also wenn das so funktioniert und vor Helge und die Hamburger, keine Sau kannte mich und die Leute finden das gut, dann denk doch mal drüber nach, dass du das vielleicht professionell machen könntest. Und zu der Zeit war ich ja noch festangestellt, Schauspieler am Gripstheater und ich bin am nächsten Tag zu Volker Ludwig und habe gesagt, lieber Volker,
wer ist Volker Ludwig?
Volker Ludwig ist der Intendant des Gripstheaters, der unter anderem auch die großen Theaterstücke geschrieben hat, wie Linie 1, ab heute ist es Sarah, Max und Milli und so. Also einer der bedeutendsten Theatermacher Deutschlands, muss man wirklich sagen. Und dann bin ich zu Volker Ludwig, den ich mit dem ich immer freundschaftlich verbunden war und es bis zum heutigen Tag auch bin und habe gesagt, weißt du, und so, ich mach dann, und da sagt dann Volker zu mir, naja, der ist ja so ein fast schon schüchterner Zeitgenosse, naja, ich habe das schon mitgekriegt, du machst ja so noch nebenbei so Kabarett und Comedy, na, ich glaube, das ist mehr so dein Ding, ja, du bist jetzt 3-4 Jahre hier gewesen, ja, geh deinen Weg, ist in Ordnung, ja, kann ich verstehen, verstehe ich. Und Helga hat sozusagen indirekt mir da Mut gemacht.
Weißt du? Das ist, aber du hast ja auch was anderes gemacht. Wir sind beide sehr, natürlich sehr beeinflusst von Helge, wenn wir privat sind. Es geht nur hin und her, ne, der ferne Herr und alles Mögliche. Wir zitieren uns, ich habe das mit vielen Freunden übrigens auch. Aber als Helge hat etwas losgetreten mit dieser singenden Herretorte, was so diese Schlagerparodie anging, die er dann ja irgendwann mal nicht mehr einhalten wollte. Er wollte ja, das ging ja dann auch irgendwann mal in eine andere Richtung.
Er musste das dann auch nicht mehr einhalten.
Und dann ging, ja, weil auf einmal gab es dann so, ich sag jetzt mal ein bisschen frech, so Epigonen.
Ja.
Ne? Es gab dann halt Gildo Horn und Dieter Thomas Kuhn, die diese Schlagersache sehr, sehr ausgereizt haben und auch auf ihre Art und Weise perfektioniert haben, aber dann also auch spätestens mit Gildo hat euch lieb was gemacht haben, was Helge nie machen wollte. Ja. Also sie sind dann quasi in so eine Lücke reingesprungen. Auch die Doofen mit Boning und Dietrich ist auch ohne Helge nicht denkbar.
Ja.
Und es gab wirklich Anfang der 90er so eine Zeit, wo man sagte, so, das sind jetzt so alles kleine Helges.
Ja.
So. Irgendjemand sprach sogar von einer Helge-Schneiderisierung. Und das war natürlich sehr, sehr interessant zu sehen bei Helge, ähnlich auch wie bei einem Künstler wie David Bowie, der einen Trend losgetreten hat oder der den Glamrock quasi definiert hat, der sich irgendwann gesagt hat, nee, ich mache jetzt was ganz anderes.
Ja, ja. Und was ich wirklich sehr interessant finde bei Helge, du wirst es bestätigen, das war wirklich so neu und so schräg und so anarchistisch, weil es gab ja bis dahin solche Anarchisten wie Insterburg und Co. oder man hatte sowas, natürlich den großartigen Otto Waalkes und so. Und plötzlich kommt jemand um die Ecke und macht wirklich so trashiges, merkwürdiges Zeug auf der Bühne. Und es gab wirklich, wirklich von Anfang an große Fans, aber es gab viel mehr Helge Schneider-Hasser. Und bis dann das Feuilleton und auch viele Leute den Widerstand aufgegeben haben. Das Feuilleton war relativ schnell bei Helge, aber viele Menschen haben ihn viele, viele Jahre wirklich abgelehnt und haben gesagt, das ist scheiße und das ist schlecht und das ist überhaupt nicht lustig, wo ich sage, na hör dir das doch mal an. Und dann, weißt du, ich bin der Wurstfachverkäuferin. So, oder der Meisenmann oder überhaupt die Platte, es rappelt im Karton.
Was bei Helge, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, dass hinter diesem ganzen Quatsch, auch hinter dieser ganzen Zotigkeit und diesen ganzen unglaublich derben Sachen, die er zwischendurch dann bringt, wo man wirklich im Publikum saß. Also ich kann mich an diese legendäre Aufnahme erinnern, 1991 aus Gelsenkirchen, wo er dann sagt, wir haben hier lecker gegessen, ich habe gerade eine halbe Stunde, piep, ne, so, also wobei, hat er das gerade im Radio gesagt, hat er gerade wirklich das, und dass hinter dieser Derbheit und Zotigkeit und diesem ganzen Quatsch ein unglaubliches Können war. Ja. Und in dem Moment, wo Helge sich ans Klavier gesetzt hat, ich habe ihn halt auch mal gesehen bei einer Buchpräsentation, da stand ein Flügel, da hat er sich hingesetzt und hat gespielt. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen soll, ich erzähle es einfach. Ja. Ich war bei einer Beerdigung eines Plattenchefes hier in Bochum, der Band Kowalczuk, von Ruf, der ist gestorben und Ruf hat Helge auch groß gemacht und ich habe mit Ruf auch mal eine Zeit lang zusammengearbeitet, man kannte sich halt und dann gab es halt eine Beerdigung und wir stehen da alle in diesem Raum und es waren wirklich rappelvoll und Künstler, du weißt es, ich will jetzt kein Name-Dropping machen, auf jeden Fall hörte man die Orgel in der Kirche und die Leute guckten sich auf einmal an und sagten so, und auf einmal wurde es den Leuten klar, Helge sitzt an der Orgel. Ja. Und spielt. Und er spielte natürlich jetzt nicht irgendwie, sondern er spielte halt auch getragene Sachen. Ja. Aber du hörtest halt, dass es Helge ist.
Ja.
Und das war halt auch so ein schöner, er hatte auch halt auch diese Seiten. Mhm. Und Helge, weswegen wir über Helge reden, ist, weil Helge halt auch einzigartig ist und Helge was losgetreten hat. Gibt es denn sowas wie einen ostdeutschen Helge, mal ganz provokativ gefragt? Ist Olaf Schubert der ostdeutsche Helge Schneider?
Ja, doch.
Ja?
Doch, ich würde es schon sagen.
Okay.
Er ist natürlich anders. Er ist nicht so trashig. Er hat so eine trashige Anmutung. Ja. Aber man kann ja ich empfehle wirklich mit Nachdruck, und das wirst du ja auch alles kennen, die Hörspiele von Olaf Schubert.
Darauf wollte ich hinaus, ja.
Das ist großartig und das ist wirklich in bester Helge Schneider Manier.
Genau, Helges Hörspiele waren für uns halt auch ein Erdrutsch, weil wir haben gesagt, das ist ja total genial. Und das war ja auch so mit einem Vierspurgerät aufgenommen, das rauscht und er spricht sich immer wieder rein. Ich kenne Leute, auch so wie dich und wie mich, die Hörspiele auswendig kennen. Dann habe ich die Hörspiele von Olaf gehört und habe gedacht, das ist Helge.
Das ist wie Helge. Ich war jetzt mal wieder mit dem Auto lange unterwegs und dann habe ich mir ein paar Olaf Schubert Live-CDs angehört und ich musste echt aufpassen, dass ich nicht gegen Baum fahre, weil das ist so unfassbar lustig und es gibt einen großen Unterschied zwischen Helge und Olaf. Olaf ist, das ist überhaupt nicht schlimm und da wird Helge Schneider, da wird Helge auch nicht böse sein, wenn ich sage, Olaf ist, und man glaubt es kaum, unglaublich sprachgewaltig. Also
Olaf ist im Gegensatz zu Helge ein Intellektueller.
Ja.
Das ist Helge nicht.
Nee.
Helge ist unheimlich klug und clever, aber er macht unheimlich viel aus dem Gefühl raus.
Ja.
Und bei Olaf finde ich, hinter diesem Polunder da, den er anhat, steckt ein unglaublich philosophischer Geist, ein hoher Geist, eine Präzision und das unterscheidet die. Deswegen finde ich das auch okay, wenn man die beiden in einem Atemzug nennt, ohne zu sagen, das ist jetzt ein Epigone, aber definitiv ist ein Olaf Schubert ohne Helge Schneider nicht denkbar.
Ja, ja. Nein, ich habe parallel, als das anfing mit Helge, fing das auch parallel mit Olaf an, Mitte der 90er. Da kannte den überhaupt noch kein Mensch. Da war er noch Schlagzeuger bei Dekadenz und so. Und ich kannte auch Olaf Schubert, also der Michael Haubig in Wirklichkeit heißt. Ich kannte Michi aus den 80er Jahren. Der Haubi aus Dresden. Schöne Grüße nach Dresden zum Haubi.
Ganz lieben Grüße nach Dresden. Ganz von Mülheim an der Ruhr nach Dresden.
Ganz große Grüße. Jedenfalls, und da kannte ich ihn aus den 80er Jahren als Schlagzeuger von Dekadenz, einer Jazzrock-Band. Und da saß eben der Haubi am Schlagzeug. So, und dann kam Anfang, Mitte der 90er Jahre, kamen die ersten zwei Live-CDs von Olaf Schubert. Und das gab mir ein lieber Freund. Und ich hörte mir das an und bin völlig zusammengebrochen. Und ich finde eben auch, und das finde ich interessant, bei Komikern zu beobachten, es gibt Komiker, die sich meiner Meinung nach überhaupt nicht entwickeln. Und dann gibt es Komiker, die dann so ihre Kunst verfeinern. Und das sieht man bei Helge sehr schön und das sieht man bei Olaf eben auch sehr gut.
Und Helge hat ja natürlich dann auch sich weiterentwickelt in andere Medien. Er hat Bücher geschrieben. Er hat den wunderbaren Roman geschrieben, Krimi-Roman Zieh dich aus, du alte Hippe. Und dann das von uns geliebte Eiersalat
von
Helga Maria Schneider, wo wir beide wirklich sagen müssen, da kommt immer dieser Begriff her, der ferne Herr.
Ja.
Weil es gibt diese Lesung von ihm, was, wie ich finde, ich glaube, du gehst da auch mit mir, das Lustigste ist, was jemals aufgenommen worden ist. die Lesung von Eiersalat von Helge Schneider. Ja. Das habe ich bei mir im Auto auf der Festplatte. Ich höre das mehrmals im Jahr, also fast jeden Monat einmal. Und ich breche jedes Mal zusammen, weil er liest was ganz anderes, als was geschrieben steht
teilweise. Und der Untertitel ist doch Eine Frau geht seinen Weg,
oder? Eine Frau geht seinen Weg und er fängt an irgendwie so und im Buch steht dann, der feine Herr ist in Urlaub gefahren. Er sagt aber nicht der feine, sondern er sagt der ferne Herr. Ja. Deswegen, der ferne Herr, deswegen reden wir miteinander zwischen, da ruft er wieder an, der ferne Herr. Also das ist, Helge ist halt auch in den normalen Sprachgebrauch übergegangen.
Ich glaube auch, ich glaube, man kann auch sagen, das Wort poppen, also für Geschlechtsverkehr, ich glaube, Popping. Das ist schon schneiderisch, oder?
Nein, das gab es vorher schon.
Das gab es schon.
Aber gab es noch nicht auf der Bühne. Auf der Bühne hat keiner
gesagt. Aber hat man das denn bundesweit gesagt?
Doch, deutschlandweit? Also das ist aber Ruhrgebiet. Und da sind wir ja wieder bei einem Thema, was wir in der letzten Woche hatte, die Ruhrgebietsfilme. Es gab noch Leute, die uns geschrieben haben, wir müssen uns mal Rote Erde angucken.
Ja.
Das ist natürlich eine sehr interessante Serie, weil die ja in München produziert worden ist. Die war nicht im Ruhrgebiet, aber sie spielt im Ruhrgebiet.
Mit Ralf Richter
und Claude
Oliver Rudolph.
Da müssen wir dann auch nochmal drüber reden. Aber Helges Filme sind natürlich Ruhrgebiet. Ich sag jetzt mal nicht Texas. Texas ist ja in Elsbach aufgenommen worden, da wo wir ja Winnetou gesehen haben. Texas mit dem Untertitel Für eine Handvoll Scheiße.
Ja.
Dann gibt es aber Filme wie
Praktisch Dr. Hasenbein?
Ja, Praktisch Dr. Hasenbein ist ja in so einer künstlichen Kulisse.
Ja.
Auch Ruhrgebiet.
Aber ja, auch sehr lustig.
Das Ruhrgebiet dargestellt, auch mit seinen Protagonisten, ist wirklich 00 Schneider, Jagd auf Neil Baxter.
Mit Kirschken.
Mit Kirschken, der ja irgendwie aus dem Sauerland kommt, aber auch so ein Typ ist.
Ja.
Dann ist einer der schönsten Ruhrgebietsfilme Jazzclub. Jazzclub ist für mich wirklich eine Liebeserklärung von Helge Schneider.
Aber das ist schon harter Tobak, oder?
Nein, es ist, guck's dir nochmal an, guck's dir wirklich nochmal an. Es ist wirklich eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Mülheim an der Ruhr. Und auch der 00 Schneider-Film, der danach kam, im Wendekreis der Eidechse, ist auch, da gibt es das spanische Viertel in Mülheim, wo man durch einen Tunnel fährt, man ist auf einmal in Spanien. Das sind Filme, die das Ruhrgebiet auch nach meinem Empfinden authentisch wiedergeben. Was aber noch mehr Ruhrgebiet ist als die Filme, sind die Hörspiele.
Ja.
Die Hörspiele, und das hat Helge selber gesagt, er stand in Mülheim an der Ruhr bei Iduscho, damals gab es noch Iduscho, an der Kaffeetheke und hat den Leuten und den Omas beim Reden zugehört und hat das erzählt.
Ja.
Und da kommen dann so Sachen, hey, alte Sau, was machst du denn hier, du Arsch, hier, bleib doch hier.
Bleib doch hier.
Was macht denn die Frau? Ja, die ist tot. Und das, so reden wir. Und viele Freunde von mir haben gesagt, das ist so lustig, weil das so übertrieben ist.
Ja.
Und ich so, nein, das ist nicht übertrieben, was Helge da macht. Das ist, und ich benutze, ich strapaziere jetzt mal einen furchtbaren Begriff, es ist dem Volk aufs Maul geschaut.
Ja.
Es ist wirklich original so. Wenn du in eine Pommesbude gehst, wird erstmal über Fußball gesprochen, da wird gesagt, so, das macht eine Mark 20, ja, wieder gehen, ja, tschüss. Und dann ist Schluss, keine Pointe. So, und so... Und du weißt es, du warst ja auf dem Ruhrgebiet, so reden wir. Und wir fanden das halt so geil, dass jemand unseren Alltag, unsere wirkliche Welt als Hörspiel aufwertet. So. Und das ist eben was es vorher so noch nicht gab, wo einer gesehen hat, das ist das so, wie wir leben und so, wie wir miteinander sprechen. Das ist komisch.
Yeah.
Und das muss nicht irgendwie noch mit einer Pointe oder mit irgendwas Übertriebenem überspitzt werden. Guck mal, jemand wie Uwe Lüko, wie Herbert Knebel, das ist unheimlich gut, das ist unheimlich gut beobachtet und unheimlich gut geschrieben, das ist auch sehr, sehr authentisch.
Ja.
Aber bei Helge ist es sowas von auf die 12 mit den Hörspielen. Das ist wirklich das Ruhrgebiet, wie es ist.
Ja, und es, wie gesagt, meine Lieblings-CD von ihm, also ich mag ja auch seine Live-Platten sehr, aber meine Lieblings-CD ist tatsächlich Es rappelt im Karton, eben dieses wirklich. Und ich finde, das erzählt so viel über den Komiker Schneider, aber eben auch über den Menschen Schneider, dieses Lied Der Meisenmann.
Der Meisenmann ist, glaube ich, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich richtig geweint. Ich war einfach so gerührt.
Es ist rührend, es ist romantisch, es ist sentimental, es hat ein bisschen was von Heinz Erhardt, also ne, Hinter eines Baumes Rinde.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Es hat auch ein bisschen was davon. Es ist zutiefst deutsch im schönsten Sinne. Es hat eine Romantik und es ist unfassbar lustig und blöd. Und es ist vor allem, und das meine ich mit dem Menschen, Helge Schneider, es ist sehr liebevoll.
Es ist es. Ist es wirklich. Und du kennst den letzten Satz vom Meisenmann. Wenn ihr einer lacht, der kriegt gescheuert.
Genau, wenn ihr einer lacht, der kriegt gescheuert.
Da wieder die Brechung. Und ich freue mich sehr auf seine neue Platte.
Ja.
Die letzte war ja irgendwie Party People beim Fleischer.
Das war merkwürdig.
die war ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich glaube, er hat dann auch die Tour nicht abgebrochen. Er macht ja jedes Jahr eine neue Tour. Ich sag mal so, wenn jemand seine Tour Wullewupp Kartoffelsupp nennen kann, dann ist alles möglich. und die neue Platte heißt Mama. Mhm. Und ich finde, ich setze mein Herz bei eBay rein, ist wieder ein absolutes Highlight, ja, in der Geschichte und in dem Schaffen von Helge Schneider. Auch das Video dazu ist, ja, also ich freue mich wahnsinnig sehr, toll.
Naja, und
ich freue mich sehr auf die neue Platte Mama, und da ist ja dann auch Forever at Home drauf.
Ja.
Das ist ja quasi als
Reaktion. Ach, das war auch super. Ja.
Auch diese Big Band Version, ja, ist fantastisch. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ich freue mich immer, wenn Helge wieder so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückkommt und wenn er Sachen macht, mit denen keiner rechnet. Und er wird dieses Jahr, Ende August, 65 Jahre alt.
Oh. Ja. Der Liebe. Nein, aber es ist...
man darf ja nicht vorher gratulieren, aber das nur mal so als kleiner Hinweis.
Das werden wir ja in einem unserer nächsten Podcasts, werden wir das nochmal als Fußnote,
erwähnen. Das ist schon mal so eine Art Vorgeburtstags-Vorbereitungs-Podcast.
Ja, und ihr, die da jetzt draußen sitzt, also ihr habt jetzt Hausaufgaben, ihr müsst natürlich jetzt alle CDs und alle Hörspiele, alles von Helge Schneider euch anhören. Und die Filme sind natürlich nicht jedermanns Sache. Aber was ich wirklich schön finde an Helge Schneider ist, dass er ja auch durch seine Filme, er hat ja dann auch diese Dialoge gemacht mit Alexander Kluge. Dann hat
die auch toll sind, ja.
Ja, genau. Und natürlich dieses aktuelle Lied. Ne?
Ich setz alles mein Herz bei YouTube übrigens, ne? Die ganzen Kluge Sachen.
Genau, die sind alle bei YouTube. Und ich finde, das ist in diesem Ausnahmezustand, in dem wir uns gerade befinden, in dem sich die Welt gerade befindet, ist das sehr wohltuend, wenn dann ein Komiker dann mal so ein Lebenszeichen von sich gibt.
Ja.
Und dann einfach sagt, ich bin noch da und ich gebe euch mal ein lustiges Lied. Und das ist einfach wunderbar. Und wie gesagt, die Live-CDs, auch diese letzte, ich weiß gar nicht, wie hieß denn diese letzte Live-CD aus der Krugerhalle?
Dieses Live at the Krugerhalle, glaube ich.
Da ist auch diese schöne Geschichte, wo er im China-Restaurant sitzt.
Im China-Restaurant Mykonos.
Genau.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch so
eine Nummer. Das ist auch uralt. Das hat er schon ganz früh gesagt. Ha, ich war neulich im China-Restaurant Mykonos. Oder ich war neulich hier in Bochum auf dem Weihnachtsmarkt. Ihr habt ja sicher einen. Sowas, ne? Mal eben so nebenbei.
Nein, aber er singt doch dann auch, er singt doch dann auf dieser Live-CD auch ein chinesisches Volkslied.
Ja, ja.
Ja, ja, singt er. Und das ist einfach so köstlich. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, liebe Leute.
Kennst du seine Version von Stairway to Heaven?
Nee.
Die ist auf einer CD drauf, The Köln Concert heißt die, glaube ich. Die ist gar nicht so bekannt, die gibt's aber. Und da ist die Nordpol-Geschichte drauf.
Ja.
Dieses Hörspiel, wo er selber, was auch wahnsinnig lustig ist. Und da ist seine Version von Stairway to Heaven drauf. Und danach kannst du Stairway to Heaven in die Tonne kloppen. Das ist einfach danach nicht mehr hörbar. Ich habe gerade mal geguckt, die DVD-Box heißt Helge Schneider The Paket. Super, Helges fantastisches Videosammelsurium. 11 DVDs. Für mittlerweile 60 Euro. Also kann man machen.
Und bei eBay kriegst du vielleicht auch für 59.
Oder so.
Ja, also vielleicht. Ich hab's sie. Und wir sagen euch aus berufenem Munde, das ist super. Das ist wirklich großartig. Es ist wirklich ein absolut.
Man hat das Gefühl, man sitzt dabei. Man ist dabei. Das ist irgendwie nicht groß mit Schnitten und mit Sound, sondern das ist wirklich roh und großartig. Und dann gibt es noch die Filme auf DVD. Da würde ich auch die Box empfehlen, wo die Audiokommentare von Helge Schneider mit drauf sind, wo er nochmal seine Filme kommentiert. Bei Praxis Dr. Hasenbein bricht er, glaube ich, nach 20 Minuten ab und sagt nur, der Film ist scheiße, ja, kann ich nichts zu sagen. Ich gehe jetzt voranfahren. auch einmalig in der Geschichte der DVD ein abgebrochener Audiokommentar, fantastisch. Und ich glaube und ich weiß, dass Helge uns noch viele, viele Jahre sehr viel Spaß machen wird.
Ja.
Und der ist auch einer, der wird, glaube ich, machen, bis Ende ist, so bis Schluss ist.
Ich habe ja dieses große Privileg gehabt, dass ich für Christoph Schlingensief einen Film synchronisieren durfte, der heißt United Trash.
Ja.
Und Christoph Schlingensief war ja viele, viele Jahre der Kameramann von
Ein guter Helge. Freund von Helge und ein
Kameramann. Genau.
Nur Schneider hat er Kamera gemacht.
Genau. Und da erzählt, und wir kamen irgendwie ins Gespräch und Christoph Schlingensief war wirklich ein, bist du ihm mal begegnet, Christoph Schlingensief?
Leider nicht.
Ein ganz wunderbarer, lebte tatsächlich in Mülheim, ein ganz wunderbarer, warmherziger, netter Typ, und der machte so merkwürdige Kunst, so merkwürdige Theaterstücke, merkwürdige Filme und so, wo ich dann auch sagte, und dann mit Udo Kier und so, wo ich so, was ist das? Sehr verstörend. Jedenfalls kamen wir ins Gespräch und kam natürlich auch auf Helge zu sprechen. Und dann sagte er, ja, wir haben jetzt gerade diesen Film abgedreht, Neil Baxter. Und dann erzählte er mir folgende Geschichte, dass Helge ganz oft bei den Dreharbeiten zu diesem Film relativ unvorbereitet, also er war ja der Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller, völlig unvorbereitet dahin kam. Und dann sagte er, jo, pass mal auf, Christoph, mach mal Kamera an, ich erzähl mal, ne? Ja, und nicht einfach drauf halten. So, und dann setzte sich Helge Schneider hin und dann redete er und improvisierte, machte irgendwas. Und irgendwann, so nach einer gewissen Zeit, sagt dann Helge, so, kann ich wieder ausmachen? Und Christoph Schlingensief sagte, da habe ich schon vor 12 Minuten gemacht. Weil Helge irgendwie, der redete und laberte da irgendwie 20 Minuten. Nach 5 Minuten gingen so die ersten Crewmitglieder und irgendwann stand nur noch Christoph Schlingensief an der Kamera und er sagte, ich habe keinen Bock, ich mache jetzt aus, ist ja nichts mehr. Und Helge, hast du ausgemacht? Ja, scheißegal.
Ja, das ist, also wie gesagt, das ist, also da gibt's einfach noch sehr, sehr viel zu entdecken.
Ja.
Und wer Helge Schneider nur von Katzenklo kennt oder von sowas und sagt, das ist aber totaler Quatsch, der kennt ihn einfach nicht. Der weiß nicht, was dafür. Das ist wie wenn du von Miles Davis nur Time After Time kennst.
Das ist.
War das nicht ein guter Vergleich?
Das war ein sehr, sehr guter Vergleich. Und ich muss ja sagen, ich weiß ja, wie stehst du zu Texas? Ich finde den ja sehr lustig.
Ich finde den sehr. Wie fandst du denn der Mein Führer hier?
Den fand ich auch. Ich glaube, ich bin der Einzige, der. Fandest du den? Ich fand den gut. Ich fand den sogar sehr gut.
Ich fand den okay. Ja. Ich meine, natürlich ist das Helge dann als Schauspieler, der sich dann auch.
Der den Führer gespielt hat, muss man vielleicht nochmal kurz erklären.
Hat sagen lassen, was er. Und Helge Schneider, dürfen wir auch nicht vergessen, war das Beste am Känguru-Film.
Ja.
Ja, muss man leider sagen. Also am Känguru-Chroniken-Film. Er ist ein Tausendsasser, aber er ist wirklich dann richtig gut, wenn er selber ist.
Da ist er wirklich am besten. Und es gibt auch diese eine Live-CD, da ist er ganz alleine nur am Klavier, ich glaube auch aus dem BKA-Zelt.
Das ist die Berlin-Geschichte.
Berlin-Tapes, glaube ich, heißt es.
Ja, ja. Und das mit Pflaumenbaum. Ja. Warum bist du abgehauen?
Und das ist auch so ein Ding da, wenn man das alleine hört oder im schlimmsten Fall, du hörst das, während du im Bus sitzt oder U-Bahn oder Straßenbahn oder im Zug und dann hörst du sowas und dann drehst du dich weg und du hast körperliche Schmerzen, weil du laut lachen möchtest und du kannst nicht, weil du dich so schämst. Aber das ist, bei Helge ist es wirklich so, dass du wirklich so, fängst an zu brusten und...
Das geht durch, Helge Schneider geht durch, also bei mir und bei dir, bei vielen Freunden, das geht wirklich durch Mark und Bein. Das geht nicht nur in den Kopf und über das Kurzzeitgedächtnis und man lacht, das ist ein Reflex oder man freut sich, weil man was wiedererkennt. Er packt dich richtig am Sack.
Er packt dich an die Eier und das Interessante ist ganz einfach...
Als hätte er eine Ratte da reingebissen.
Oder ein Salamander. Nein, aber das Interessante, glaube ich, was charakteristisch ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, was Helge betrifft, ist, dass du eigentlich die Pointen nicht kommen siehst. Ich damit meine ist, es gibt Komiker, die erzählen eine Geschichte und es wird immer lustiger und es wird immer lustiger und dann weißt du schon, okay, jetzt kommt gleich die Pointe, jetzt kommt gleich ein Gag und Helge spielt damit, dass er das auch weiß und sagt, nee, jetzt gerade nicht, jetzt kriegst du den Witz nicht, jetzt erstmal musst du noch 2 Minuten langweilig, musst du erstmal zuhören, so und
oder
dann kommt
Klavier.
Was.
Er spielt Klavier die ganze Zeit, spielt total schön Klavier und sagt nach 2 Minuten, jetzt ist mir selber ein bisschen langweilig. Und das ist einfach so. Das ist unglaublich. Und worüber, ich meine von wegen, lass uns mal zum Schluss kommen, Helge Schneider im Sprachgebrauch. Es gibt ja diese Stelle bei diesem Gelsenkirchen-Konzert von 91, wo er sagt so, da setzt man sich dann drauf und dann tut das weh, als hätte, also auf das Skrotum, als hätte eine Ratte da reingebissen oder sogar ein Salamander. Ich habe auch mit El Jarreau darüber gesprochen und wir sind einer Meinung. Und ich habe auch mit El Jarreau darüber gesprochen, es hat niemand kommen sehen. Und es hat einen so kalt erwischt, dass er in dem Moment, wo es darum geht, dass sich jemand auf sein Skrotum setzt und einem die Eier wehtun als Mann, dass da El Jarreau ins Spiel kommt. Du hast das dann nachher für mich mal so ein bisschen aufgeklärt, weil El Jarreau ja immer so,
Nein, ich habe das viele Jahre habe ich diesen, ich fand das lustig, aber ich habe den Gag nicht verstanden.
Und ja, ich auch.
Einige Jahre später, weil der El Jarreau immer so hat ja El Jarreau gesungen, Gott hab ihn selig, ich liebe El Jarreau, groß El Jarreau-Fan und habe gesagt, ach so, klar, jetzt habe ich's.
Und du hast gesagt, das meint er damit, aber von wegen im Sprachgebrauch.
Ja.
Immer wenn ich mich hinsetze irgendwo und ich bin ja jetzt
auch in dem Alter. Ich habe auch mit El Jarreau darüber gesprochen und wir sind einer Meinung.
Wir sind einer Meinung. Und damit ist das Thema auch beendet. Aber wenn ich mich jetzt so hinsetze, so zwischendurch, ich bin ja jetzt auch Anfang, Mitte 50, ja, ich sag mal so, die Glocken sind jetzt länger als das Seil. Ja. Und dann setzt man sich da schon mal drauf. Ja. Und er beschreibt das Gefühl, es ist wirklich so. Ja. Und dann verziehe ich das Gesicht und meine Frau guckt mich an und fragt, El Giro? Und wenn El Giro wüsste, ich glaube, er wusste es nie,
nein,
dass sein Name gleichgesetzt wird
mit Sackschmerzen.
Mit Sackschmerzen. Ich weiß nicht, ob er das gut gefunden hätte. Herr Doktor, ich habe hier unten so eine Quetschung. Ja, das nennt man El Giro. Und das hat Helge Schneider wirklich für immer verändert.
Ja, ja, das stimmt. Das
also,
stimmt.
Thomas, wir könnten tagelang über Helge Schneider reden. Ja. Wir könnten alle Hörspiele auswendig aufsagen, aber das würde diesen Rahmen dieses kleinen, lustigen, putzigen Podcasts hier sprengen. Oh, der Podcast hier.
Ja.
Bitte gucken auch.
Und nicht, nicht zu, also ich muss es noch mal kurz sagen, nicht zu vergessen natürlich seine großartige Udo Lindenberg-Parodie.
Und Udo Lindenberg hat mir gesagt, es ist die beste.
Ja.
Ich habe ja mal das Vergnügen gehabt, vor Udo Lindenberg Udo Lindenberg zu machen. Und man, ja, sind nicht schlecht, aber Helge macht das noch besser. Ja. Und ja, das ist...
Wir brauchen keine Autobahn... Gesungen von Udo Lindenberg und Helge Schneider ist
ja,
einfach...
Ja, sowas wie, Pinguine können nicht fliegen.
Pinguine können
als
nicht
fliegen. Als das rauskam, weißt du noch, wir haben uns angerufen gegenseitig.
Das ist unfassbar.
Damit rechnest, kommt Helge Schneider mit einer Sache um die Ecke, die dich komplett umhaut. Und das wird, ich prophezeie das, es wird auch bei der neuen LP bei Mama so sein. Und ich setze mein Herz bei eBay rein. Das ist wieder... Danke, dass ich am Leben bin und dass ich in einer Zeit lebe, in der Helge Schneider seine Kunst ausübt.
Ja, herrlich, herrlich.
Besser kann man diesen Podcast, glaube ich, nicht beenden.
Nee, und vielleicht
danke,
noch,
Helge Schneider.
Vielleicht noch ganz zum Schluss.
Ach, du willst doch noch was sagen?
Nee, ich will nur Werbung kurz was sagen. Wir haben ja seit letzter Woche haben wir einen
Fatzebook. Wie findest du meinen neuen Look? Bewundern kannst du ihn bei Fatzebook.
Wir haben eine Facebook-Seite und ich dachte ja, ich habe das einfach so gesagt, ich habe Langeweile, geht ja ganz schnell. So eine Fatzebook-Seite, so. Und aber die Resonanz ist wirklich epochal, möchte ich fast sagen.
Schön.
Und ich freue mich da wie verrückt. Und es kamen viele Rückmeldungen und Vorschläge für Themen. Und auch, wie gesagt, also dieser Hinweis mit Rote Erde. Rote Erde kann man sich übrigens, man kann es kaufen, aber man kann es auch für Umme bei YouTube sich angucken. Also alle Folgen.
Umme ist jetzt aber ein Ruhrgebietsbegriff, den du als Ossi jetzt mal eben gekapert hast, ne?
Genau, genau.
Ja, siehst du mal, hat sich der Podcast schon genutzt. Also unsere begleitende Facebook-Seite, sie begleitet diesen Podcast, dient natürlich auch dazu, dass ihr euch melden könnt. Wir werden Fotos veröffentlichen, kleine Filme. Ich habe gerade einen wunderschönen kleinen Film über Nina Hagen entdeckt, den ich auch gerne da teilen würde.
Ja.
Und das, also wie gesagt, unsere Facebook-Seite blühende Landschaften.
Ja.
Heute an diesem heißen Tag.
Oh, ich gehe gleich noch mal raus und
ich lege mich gleich in die Eiskiste.
Oh, ich auch.
Es ist bulle warm. Es wahnsinnig ist warm.
Scheiße heiß.
Man kann sagen, es ist scheiße heiß. Richtig. So. Mein Gott, ich bin froh, dass wir das hinter uns gemacht haben. Weil das hätte wirklich jetzt. Ich meine, wir sind bei einer Stunde, Thomas. Ja.
Aber das war doch klar.
War dir das klar?
Natürlich.
Ich habe vor einer halben Stunde gedacht, jetzt wäre ein guter Punkt und dann ist wieder was Neues.
Nee.
Begann wieder was Neues.
Ja, aber guck mal, das ist ja das Schöne, dass du beim Podcast einfach labern kannst und dass wir da uns einfach mal so richtig austoben können. Und
ja.
Weil, meine, guck mal, du hast ja drei große nerdige Heroes. Das ist David Bowie, Freddie Mercury und Helge Schneider. Das ist ja die Wahrheit. Und warum sollten man, und meine, ich liebe Helge auch. Für mich ist auch Helge einer der bedeutendsten deutschen Komiker. Und den kann man nicht mit 21 Minuten abfrühstücken.
Da hast du recht. Also bei Helge Schneider kommen wir wirklich zusammen. Und wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Wenn ihr Helge nicht mögt, dann war das jetzt nicht euer Podcast. Und allen anderen wünschen wir noch einen schönen warmen Sommer. Bleibt kühl, bleibt rational, rastet nicht aus und genießt diese Zeit. Es ist nicht einfach im Moment, aber nicht vergessen, es geht weiter. Das Leben, es geht weiter.
Das Leben, es geht weiter.
Mit diesem Klischee möchte ich diesen Podcast...
Wie war das bei Helge so? Ich war stille Tage in... Nee, da war ich Stille Tage.
Ich war in einem Stadtteil von Paris, Klischee. Dort hatte ich Stille Tage. Und ich möchte mit einem Zitat von Helge Schneider jetzt beenden, bevor du mir wieder reingrätst und das ganze Ding noch eine halbe Stunde länger wird. Ich habe ihn vor vielen Jahren mal bei einem Interview gesehen zu Hefte raus Klassenarbeit, noch bei der Popcom in Köln, und hat dann eine Pressekonferenz gegeben, und er beendete die Pressekonferenz mit dem Satz: abrupt beende ich die Pressekonferenz. Und damit alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut,
ihr Lieben. Blühende Landschaften.
Tschüss.
Abrupt.